Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und in der nächsten knappen halben Stunde beschäftige ich mich gemeinsam mit meinem Hauptgesprächsgast mit dem Thema ESG, Datenmanagement und regulatorische Anforderungen für Finanzinstitutionen. Und hierzu begrüße ich in unserem Podcast-Studio Dr. Matthias Breyer, Chief Product Officer bei WeFin. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, heute da zu sein.
Ja, mich auch. WeFin, das ist ein französisches Fintech-Startup, gegründet 2018, ursprünglich als Consulting-Unternehmen mit Hauptsitz in Paris. WeFin hat sich auf ESG-Datenmanagement für institutionelle Investoren spezialisiert. Das umfasst vor allem Asset-Manager und Versicherungen, aber auch zum Beispiel Pensionskassen. Und die Software-as-a-Service-Plattform aggregiert, normalisiert und analysiert ESG-Rohdaten aus verschiedenen Quellen und bereitet sie für regulatorische Berichtspflichten auf. Es geht also darum, Finanzakteure dabei zu unterstützen, ESG-Daten zu aggregieren, eigene Indikatoren zu berechnen, Portfolios zu analysieren und regulatorische Reportings umzusetzen. Herr Dr. Breyer, Sie sind kurz nach einer Series B-Finanzierungsrunde im Juli 2025 zu WeFin dazugestoßen. WeFin, wie erwähnt, positioniert sich ja nicht als Datenanbieter, sondern als neutrale Integrationsschicht über den bestehenden Datenanbietern. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Also im Kern versuchen wir den Unternehmen dann zu helfen, wenn sie mit mehreren Datenanbietern zusammenarbeiten. Sie müssen sich das so vorstellen, dass kein Datenanbieter die absolute Datencoverage oder Qualität heute liefern kann. Das bedeutet, dass etablierte Asset Manager oder auch Asset Owner in der Regel immer mit 3, 4, 5 bis zu 30 verschiedenen Datenanbietern zusammenarbeiten. Nun haben wir das Problem, dass die Datenanbieter selber natürlich auch Plattformen bieten, um auf die Daten zuzugreifen und gewisse Analysen zu machen. Jedoch werden Sie nie die Daten von Sustainalytics auf der Plattform von MSCI sehen oder die Daten von MSCI auf der Plattform von ISS. Hier positioniert sich WeFin nun als unabhängiger Anbieter, da wir selber keine Daten anbieten, als unabhängiger Anbieter über alle diese Unternehmen hinweg. Und wir bieten dann diesen Asset-Managern und Asset-Ownern die Möglichkeit, die Datenaggregierung über diese verschiedenen Anbieter hinweg durchzuführen.
Okay, also quasi als Meta-Ebene, wenn man so will. Wobei beziehen Sie dann die Daten und in welcher Form von all den Anbietern, die Sie genannt haben, plus direkt Unternehmen oder wie gehen Sie davor?
Genau, wir haben direkte Partner-Agreements mit diesen Datenanbietern und arbeiten dann zusammen mit Datenanbieter und Kunde an 3-Parteien-Agreements. Das bedeutet, anstelle des Kunden werden die Daten nicht zum Asset Manager geliefert, sondern die Daten werden direkt zu WeFin geliefert. Und dann haben wir die Daten in unserer Datenbank und der Kunde bezieht sie final von unserer Seite. Hier arbeiten wir aktuell mit circa 60 verschiedenen Datenanbietern zusammen.
Okay, aber da stellen sich ja einige Herausforderungen, gerade was also Beschaffung zum einen, die Verarbeitung und auch die Darstellung. Da ja ESG-Daten zu großen Teilen auch auf der Selbstauskunft von Unternehmen basieren, wie verlässlich kann denn ein System sein, das auf so oftmals unverifizierte Daten aufbaut?
Das ist ein großer Vorteil von WeFin. Wir positionieren uns sehr stark im Thema Datenqualität. Das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, zusätzliche Qualitätsebenen über diese Selbstauskunft zu identifizieren. Wir schauen uns nicht nur den Datenpunkt der Selbstauskunft an, wir vergleichen diesen Datenpunkt auch innerhalb der Peergruppe oder innerhalb von anderen Anbietern, die ähnliche Datenpunkte gesammelt haben. Dadurch können wir sehr schnell feststellen, ob ein Unternehmen in der Selbstauskunft sich potenziell sehr stark verschätzt hat oder ob die Daten tatsächlich zur Größe und zur Situation des jeweiligen Unternehmens passen.
Okay, aber die Herausforderung für Sie jetzt als Anbieter ist doch sicher, bei diesen notorisch unstrukturierten Daten, dass Sie da eine verlässliche, wir haben ja gesagt, Datenqualität anbieten. Wie geht das?
Genau, wir machen das auf unserer Seite über verschiedene Lösungen. Wir haben hier funktionale Datenqualitätschecks, die wir wissenschaftlich aufgearbeitet haben, um zu identifizieren, ob zum Beispiel ein Scope-3-Datenpunkt, den ein Unternehmen berichtet, tatsächlich realistisch möglich ist oder ob dieser Scope-3-Datenpunkt komplett aus der Luft gegriffen scheint. Wenn das der Fall ist, gibt es neben dieser technischen Analyse durch unsere Systeme noch eine humane Komponente. Sprich, wir haben ein dezidiertes Team von Datenexperten, die sich mit diesen Daten dann auseinandersetzen, eine detaillierte Analyse für das jeweilige Unternehmen machen und dann entweder auf den Datenanbieter oder das Unternehmen zurückgehen, um zu identifizieren, ob der berichtete Datenpunkt tatsächlich korrekt ist oder nicht.
Okay, nun ist es ja so, dass gerade kleine und mittelständische Unternehmen nicht so viele Daten liefern, kaum dazu berichten. Da sind die großen Konzerne besser aufgestellt. Entsteht dadurch nicht ein systematischer Bias zugunsten der großen Konzerne, die halt mehr Daten anbieten können?
Es gibt natürlich gewisse Unterschiede hier. Wie Sie gesagt haben, die Klein- und Mittelunternehmen haben nicht die Power, um die notwendigen Daten in derselben Qualität zu erzeugen. Hier werden dann in der Regel auf sehr sophistizierte Berechnungsmodelle zurückgegriffen, um herauszufinden, wie dieser Datenpunkt unter Umständen geschätzt werden könnte. Das bedeutet, viele dieser KMUs haben am Ende keinen berichteten Datenpunkt, sondern unter Umständen geschätzte Datenpunkte. Hier gibt es dann signifikante Unterschiede in den Schätzmodellen der Datenanbieter. So kann das Schätzmodell vom ersten Datenanbieter gegenüber dem zweiten Datenanbieter sehr unterschiedliche Zahlen aufweisen. Und Weefin positioniert sich hier nochmals deutlich, weil wir die Möglichkeit bieten, in gewissen Situationen unseren Kunden die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden, welchen Datenanbieter sie in welcher Situation heranziehen wollen. Nehmen wir ein Beispiel. Wir haben drei verschiedene Datenanbieter und wir versuchen für ein Unternehmen, das beim Datenanbieter 1 keinen Wert liefert, einen Wert zu finden. Wenn wir keinen Wert vom ersten Anbieter haben, können wir unser System so konfigurieren, dass wir den Wert vom zweiten oder vom dritten Unternehmen nehmen. Und je nachdem, wie weit diese Werte von der Peer-Gruppe abweichen, können wir dann definieren, wie hoch ist die Qualität des entsprechenden Wertes. Dadurch können wir unseren Kunden helfen, am Ende die bestmögliche Abdeckung über alle Unternehmen hinweg aufzubauen, ohne dass sie hier zusätzlich auf individuelle Unternehmen zugehen müssen.
Sie hatten ja gerade von Schätzwerten gesprochen und so weiter. Es ist ja auch so, dass bei den ESG-Ratings von Anbietern wie MSCI oder Sustainalytics beim selben Unternehmen diese Ratings voneinander abweichen können, und zwar, wie es heißt, bis zu 50-60%. Warum ist das so? Ist das ein Qualitätsproblem oder ein Erkenntnisproblem?
In der Regel handelt es sich hier um ein Erkenntnisproblem. Wenn wir uns die verschiedenen Definitionen der Nachhaltigkeitsratings oder ESG-Ratings ansehen, versuchen diese Ratings sehr häufig unterschiedliche Dinge zu messen. Für den Endverbraucher sieht es in der Regel aus, das ist ein ESG- oder Nachhaltigkeitsrating und der Endverbraucher vergleicht diese Ratings dann auch miteinander. Allerdings im Kern des Ratings haben wir sehr unterschiedliche Methodologien. Wenn wir zum Beispiel das MSCI-Modell nehmen, beim MSCI geht es um ein reines Risikomodell. Das bedeutet, MSCI versucht herauszufinden, wie resilient ein Unternehmen gegenüber Veränderungen der Umwelt ist. Wenn wir uns die Nachhaltigkeitsmodelle von Sustainalytics ansehen, haben wir nicht nur die Resilienz gegenüber Veränderungen der Umwelt, sondern auch, wie das Unternehmen die Umwelt beeinflusst. Das heißt, in diesen Situationen versuchen wir zwei sehr unterschiedliche Dinge zu messen. Und häufig ist das Problem, dass wir über einen vereinfachten Weg dann versuchen, diese miteinander zu vergleichen, obwohl sie komplett unterschiedlich in der grundlegenden Bedeutung sind. Und da ist sicherlich einer der Hauptpunkte, auf den wir in Zukunft setzen müssen, dass wir bessere und transparentere Kommunikation haben, was denn ein entsprechendes Modell versucht zu messen.
Und ich gehe ja davon aus, dass Sie sicher schon künstliche Intelligenzen mit einsetzen. Allgemein gesprochen, welche Möglichkeiten sehen Sie denn für die Verbesserung der Daten, der Datenanalyse durch KI?
es gibt da relativ ein breites Spektrum. Auf der einen Seite macht es KI einfacher, berichtete Daten zu sammeln. Daten werden häufig von Unternehmen in Form von PDF-Berichten präsentiert. Diese Daten zu strukturieren bedeutet einen großen Aufwand für die dahinterliegenden Datenanbieter. Das wird durch KI sicherlich deutlich einfacher. Aber wesentliche andere Punkte sind eben auch, dass diese Schätzmodelle verbessert werden können. Dadurch, dass KI die Möglichkeit hat, durch einfache Prozesse mehr zusätzliche Elemente in ein Modell aufzunehmen, können wir davon ausgehen, dass die Schätzmodelle für Datenpunkte, die heute relativ ungenau sind, in Zukunft verbessert werden. Zusätzlich haben wir eben gerade dieses Thema besprochen. Wir haben diese zwei verschiedenen Scores. Und warum sind diese Scores nicht identisch, wenn sie von zwei verschiedenen Unternehmen kommen? Die KI kann uns hier sicher deutlich helfen, dieses Narrativ, diese Geschichte zu den Scores und die Erklärung der Scores einfacher zu machen und sicherzustellen, dass Endverbraucher und Investoren auch verstehen, woher diese Scores kommen und was die Bedeutung dieser Datenpunkte am Ende wirklich ist.
Okay, und jetzt mal umgekehrt angenommen, Unternehmen setzen auch KI ein, um dann vielleicht ihre Berichte zu gestalten oder vielleicht sogar zu optimieren, bis hin zu vielleicht sogar verfälschen. Wie kann man dem begegnen?
Ich glaube, einer der großen Punkte hier ist sicherlich die Regulatorik. Der Regulator hat über CSRD begonnen, Unternehmen Standards zu geben, wie diese ihre Daten berichten müssen. Wir sehen ähnliche Elemente im Bereich von ISSB, wenn wir internationale Standards zur Berichterstattung von CO2 oder Nachhaltigkeitsdaten generell haben. Das ist sicherlich ein guter erster Punkt, weil dieser Punkt bringt uns näher zu den tatsächlichen finanziellen Daten und bringt uns näher in die Auditierung der darunterliegenden Daten. Sprich, wir haben plötzlich Drittanbieter, die sicherstellen, ob die Daten, die berichtet werden, auch tatsächlich dem Unternehmen entsprechen. Und da gehe ich davon aus, dass wir deutliche Verbesserungen sehen werden, wie sich Unternehmen selbst positionieren. Neben dieser Selbstpositionierung und Eigenbewertung haben wir im Nachhaltigkeitsbereich aber auch eine Vielzahl an Datensets, die heute von unabhängigen Quellen kommt. Sprich, wir schauen uns heute häufig die Satellitenbilder von geostationären Satelliten an. Warum machen wir das? Weil wir über diese Satellitenbilder sehen, wie Unternehmen entweder im Bereich Abholzung oder im Bereich von Dürren Probleme oder Herausforderungen haben. Wir können plötzlich feststellen, ob Unternehmen, deren Immobilien in Gegenden haben, in denen Hochwasser oder Überflutungen zu erwarten sind. Und das bedeutet, dass wir diese Umweltrisiken plötzlich durch deutlich unabhängigere Daten berechnen und nachweisen können, als wir das über das eigenständige Reporting des Unternehmens gemacht haben.
Okay, da gibt es vielfältige Möglichkeiten offenbar. Greenwashing ist ja trotz allem ein reales Risiko. Helfen Sie den Asset Managern, die Ihre Kunden sind, dabei glaubwürdig nachhaltig zu investieren oder helfen Sie ihnen vor allem dabei, die Dokumentation sozusagen Greenwashing resistent zu machen?
Wir sind kein Investmentunternehmen. Das heißt, unser Unternehmen ist nicht darauf spezialisiert, die finale Investmententscheidung zu treffen. Aber Greenwashing kommt häufig von der Seite, wie Unternehmen ihre Ausschlusslisten definieren und wie Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit definieren. Und hier hat WeFin dediziert ein Expertise-Team, welches es unseren Kunden hilft, darauf einzugehen, welche Praktiken in der Berechnung von individuellen Scores unter Umständen Greenwashing bedeuten könnten und welche es nicht bedeuten. Sprich, wir versuchen unsere Kunden und den Markt hier bestmöglich zu beraten. Gleichzeitig publizieren wir auch regelmäßig Forschung zum Thema Greenwashing, um den Marktteilnehmern die bestmögliche Unterstützung zu geben, um sicherzustellen, was bedeutet Greenwashing und wo wären wir unter Umständen nicht im Greenwashing, sondern wirklich im Nachhaltigkeitsbereich.
Okay, und sehen Sie auf Basis der Forschung, die Sie erwähnt haben, Greenwashing vor allem als Kommunikationsproblem einzelner Akteure oder ist das ein strukturelles Problem, das eigentlich im Dateninstrumentarium selbst angelegt ist, sozusagen inhärent?
Ich würde sagen, dass wir heute an einem Punkt sind, an dem der Regulator sich deutlich verbessert hat und wir stehen kurz vor SFDR 2.0, das uns sicherlich nochmals deutlich besser helfen wird, um festzustellen, was nachhaltig ist und was nicht. Allerdings müssen wir in dem Thema auch immer vorsichtig sein, weil es sich um ein sehr politisches Thema handelt. Wir sind heute hier in Deutschland. Wir als Unternehmen sind ursprünglich ein französisches Unternehmen. Wir haben hier eine sehr deutlich unterschiedliche Auffassung vom Thema Nachhaltigkeit, wo wir in Deutschland Gasbeheizung und Gas als nachhaltiges Investment betrachten, während wir auf der französischen Seite Atomenergie als nachhaltiges Investment betrachten. Sprich, dieses Thema Nachhaltigkeit hat eine gewisse politische und kulturelle Komponente, die in einer heterogenen Welt immer zu einem gewissen Grad Interpretationsspielraum übrig lässt.
Okay, die internationalen Marktunterschiede und so, darauf kommen wir noch, das hatte ich mir auch schon notiert für später. Aber wir sind ja auch gerade beim Thema Regulatorik gelandet. Wie beurteilen Sie denn den Stand der Regulatorik derzeit? Auf Deutschland bezogen, aber dann auch EU-weit?
Es hat sicherlich in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen gegeben. Und es war mit Sicherheit sehr wichtig, dass der Regulator einen ersten Schritt gemacht hat, um eine Regulatorik über SFDA, aber auch CSRD zu definieren. Wir sehen aber hier auch ganz klar, dass es gewisse Themenbereiche gegeben hat, die es extrem schwer gemacht haben, dem Endinvestor das Thema nahe zu bringen. Während wir zum Beispiel im britischen Markt sehr stark auf Labels gesetzt haben, haben wir im europäischen Bereich mehr das generelle Thema der Nachhaltigkeit. Und wir müssen uns hier nichts vormachen. Es gibt sicherlich nur ganz wenige Retail-Investoren, die am Ende des Tages jemals einen periodischen Artikel 8 oder 9 Report in Händen hatten und wussten, was tatsächlich in diesem Report drinsteht. Auf der anderen Seite hat der Regulator die Regulatorik sicherlich nicht hinterlassen, um professionelle Investoren zu schützen und professionellen Investoren hier zusätzliche Informationen zu geben. Von dem her haben wir hier ein gewisses Ungleichgewicht zwischen dem, was der Regulator aktuell macht und dem, was wir als Markt unter Umständen brauchen würden. Von dem her bin ich der Überzeugung, dass hoffentlich SFDA 2.0 einen deutlichen Schritt nach vorne bedeutet und den Retail-Investoren auch mehr an nutzbarer Information zukommen lässt.
Okay. Und es gibt ja Bestrebungen der Vereinfachung, zum Beispiel auch durch die Omnibus-Regelungen. Beurteilen Sie das so, dass es besser oder schlechter für Ihr Geschäft ist?
Für unser Geschäft hat es wahrscheinlich gar nicht direkt Auswirkungen. Denn der Omnibus trifft primär Unternehmen, die von CSRD oder CSDDD beeinflusst worden wären. Das bedeutet aber primär, dass wir gewisse Probleme in der gesamten Wertschöpfungskette haben. Denn heute haben wir eine Regulatorik, die von Banken oder Asset Managern gewisse Berichtspflichten erwartet. Wir haben aber keine Daten und keine Regulatorik, die die dahinterstehenden Unternehmen überhaupt dazu verpflichten würde, diese Daten zu berichten. Das heißt, wir haben hier einen Gap dazwischen, was wir an Daten Angebot haben und was die Banken und Asset Manager auf der anderen Seite tatsächlich berichten müssen. Das macht es zunehmend schwierig für Banken und Asset Manager, diese Datenqualität zu erreichen, die sie benötigen würden. Und das sind eben die Bereiche, in denen dann Datenanbieter oder Unternehmen wie WeFin mit spezifischen Modellen zur Schätzung von Datenpunkten helfen können, um diese Datenlücken zu schließen.
Und Sie hatten ja gerade schon darauf abgehoben, dass bestimmte Themen in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich aufgefasst bewertet werden, Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland. Sie haben auch gerade Großbritannien mit reingebracht. Jetzt gibt es ja noch größere Unterschiede in der Herangehensweise an ESG-Themen, wenn man über den großen Teich schaut. Was für Entwicklungen beobachten Sie? Wie beurteilen Sie zum Beispiel diese starke politische Gegenbewegung, nenne ich es jetzt mal, gegen ESG in den USA?
Ja, ich glaube, wir haben eben diesen starken politischen Einschlag und Nachhaltigkeit hatte schon immer dieses stark politische Denken. Wir hatten eben besprochen Deutschland und Frankreich und da ist das Thema USA jetzt wahrscheinlich nicht großartig anders. Wenn wir in den Markt blicken, sehen wir, dass im Hintergrund die Unternehmen weiterhin an Nachhaltigkeit arbeiten. Sprich, obwohl Unternehmen öffentlich nicht mehr über das Thema Nachhaltigkeit oder ESG direkt sprechen, kommt das Unternehmen nicht um das Thema herum. Ich habe dazu vor ein paar Wochen die jährlichen Briefe von Larry Fink, dem CEO von BlackRock, analysiert. Und während er vor ein paar Jahren sehr explizit das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Wort ESG genutzt hat, die Themen sind heute immer noch in den Briefen vorhanden. Es wird vielleicht nicht mehr das Wort ESG oder Sustainable Finance benutzt, aber es geht immer noch darum, wie wir sicherstellen, dass Wohlstand über verschiedene Generationen verteilt wird, wie wir sicherstellen, dass zusätzliche neue Personen und Unternehmen in diesen Finanzmarkt hineinkommen. Sprich, wir haben immer noch einen sehr starken Fokus, spezifisch auf die sozialen Komponenten von Nachhaltigkeit, die wir bis heute sehen. Wir haben aber natürlich weniger Aufmerksamkeit aus dem Newsbereich, aus dem Publizitätsbereich, und Unternehmen versuchen differenzierter über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Sprich, es wird nicht mehr einfach öffentlich für oder gegen Nachhaltigkeitsresolutionen gestimmt. Es kommt zu einer breiteren Diversifizierung, in der zum Beispiel europäische Asset Owner und Pensionskassen weiterhin für Nachhaltigkeit im Meeting mit Unternehmen stimmen können, während amerikanische Investoren unter den BlackRock Fonds unter Umständen gegen diese Investitionen stimmen würden.
Jetzt haben Sie aber gesagt, in Europa zum Beispiel sehen Sie immer noch, dass die Bedeutung da ist. Also Sie würden jetzt zum Beispiel nicht von einem Bedeutungsverlust von Nachhaltigkeitsthemen in der Breite, auch gerade auf Europa bezogen, sprechen.
Genau, gerade im institutionellen Investorenbereich, also wenn wir über Versicherungen oder Pensionskassen sprechen, sehen wir, dass das Interesse immer noch sehr, sehr stark vorhanden ist. Wir sehen da bis zu einem gewissen Grad auch, dass institutionelle Investoren potenziell sogar weitergehen, als der Regulator das verlangt. Und in dem Zusammenhang setzen potenziell diese institutionellen Investoren die Standards im Vergleich zum Regulator, der geringere Standards setzen würde.
Okay, aber bedeutet das, dass ESG in Europa politisch nicht so angreifbar ist, oder ist es eine Momentaufnahme und am Ende muss man mal absehen, wie die Tendenz so weitergeht?
Es ist mit Sicherheit politisch weiterhin angreifbar, aber wir sehen über mehrere Positionen hinweg, wie Europa durch das Thema Klimawandel spezifisch gewisse Beeinträchtigungen hat. Wir hatten über die letzten Jahre immer wieder entweder Sturm und Regen oder Trockenheitsperioden. Und das führt dazu, dass speziell Nachhaltigkeitsinvestoren aus dem institutionellen Bereich, die wissen, dass sie ihre Pensionszahlungen über die nächsten 30, 40, 50 Jahre sicherstellen müssen, frühzeitig versuchen, die Gelder in die entsprechenden Investitionen weiterzuleiten.
Und sehen Sie, wenn Sie jetzt vergleichen, Europa und USA oder auch Asien, ein Gefälle, was so Regulierung oder auch die Annahme von Nachhaltigkeitsthemen angeht? Und wenn es da tatsächlich so ein Gefälle geben sollte, wie kann man damit umgehen? Wie können europäische Unternehmen und Investoren damit umgehen?
Ja, wir sehen auf jeden Fall ein Gefälle. Wir haben auch innerhalb von Europa schon deutliche Unterschiede in den verschiedenen Märkten, in Märkten, wo das Thema Nachhaltigkeit unter Umständen höher präsent ist, wie zum Beispiel im nordischen Markt oder auch in Frankreich, und in Märkten, in denen das Thema unter Umständen derzeit nicht die höchste Priorität hat. Außerhalb von Europa sehen wir, dass Kanada versucht, sich sehr stark am europäischen Markt zu orientieren, speziell in den letzten politischen turbulenten Wochen und Monaten sehen wir eine stärkere Angliederung an Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Investieren in Europa. Auf der anderen Seite haben Sie den asiatischen Markt erwähnt. Dort haben wir speziell auf der Unternehmensebene relativ starke Anforderungen der Berichterstattung. Ich glaube, eines der besten Länder ist hier Australien oder Japan, die sehr früh versucht haben, diese ISSB Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung nicht nur in die Unternehmensberichterstattung reinzunehmen, sondern auch in die Pensionskassenberichterstattung in den entsprechenden Ländern. Wir sehen allerdings hier sicherlich Europa als den führenden Treiber für nachhaltige Investitionen, sowohl auf der Asset Management als auch was die Asset Owner, Pensions- oder Versicherungsbranche betrifft.
Okay, dann halten wir mal fest, Europa bleibt stabil inmitten dieser ganzen Gegenwinde, die es zu ESG-Themen jetzt gibt. Herr Dr. Breyer, vielen, vielen Dank für dieses erhellende Gespräch.
Vielen Dank, Herr Bouy.
Jetzt kommen wir zu unserem Nachrichtenblock und schauen uns an, was in der jüngeren Vergangenheit zum Thema Nachhaltigkeit so alles passiert ist. Und dafür habe ich meinen Kollegen Wolf Brandes hier. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, erstes Thema ist KI im ESG-Management der Finanzbranche. Da heißt es, es ist noch nicht skaliert. Eine Umfrage des Sustainable Finance Cluster zeigt, KI ist bei den Banken zwar angekommen, aber meist noch als internes Werkzeug. Produktive, integrierte Anwendungen bleiben aber eher selten. Was hat die Umfrage insgesamt gezeigt?
Künstliche Intelligenz wird im ESG-Management der Finanzbranche zwar bereits genutzt, aber ist noch nicht skaliert. Alle 7 befragten Banken setzen allgemeine KI-Chatbots für ESG-Aufgaben ein. Sobald KI aber tiefer in Systeme, Workflows oder Entscheidungen eingreifen soll, sinkt der Reifegrad deutlich.
Okay, das ist ja wahrscheinlich nicht nur im ESG-Bereich so, aber da, wie weit sind die Banken bei produktiver KI?
Nur eine von 3 Banken arbeitet laut Umfrage mit produktiver KI im ESG-Management. Bereichsübergreifend ausgerollte, integrierte und skalierte KI-Anwendungen gibt es bislang nicht. Einige Institute sammeln erst Informationen, andere testen Pilotprojekte oder nutzen erste Anwendungen in einzelnen Bereichen.
Ja, jetzt sind ja die Anwendungsfelder für KI gerade in der Bankenbranche sehr vielfältig. Wo liegt denn der größte Nutzen von künstlicher Intelligenz im ESG-Kontext?
Der Nutzen ist derzeit vor allem intern. Banken sehen Vorteile beim Wissensaufbau, bei Zeitersparnis, besserer Vergleichbarkeit und höherer Qualität von Analysen. KI hilft also vor allem dabei, Informationen schneller zu verarbeiten und ESG-Daten besser nutzbar zu machen.
Okay, das ergibt natürlich Sinn. Warum entstehen daraus trotzdem noch kaum neue Geschäftsmodelle?
Also die Umfrage zeigt, der Effekt auf neue ESG-Dienstleistungen oder neue Ertragsquellen ist bislang deutlich schwächer. KI verbessert bisher vor allem interne Prozesse. Bremsfaktoren sind technische Infrastruktur, komplexe Systemlandschaften, knappe Ressourcen und fehlendes Vertrauen in KI-basierte Ergebnisse.
Okay, da ist wohl noch viel zu tun. Dann wenden wir uns dem Thema Dunkelflauten zu. Was ist das denn?
Eine Dunkelflaute ist eine Phase, in der Wind- und Solarstrom nur sehr wenig Strom liefern. Uniper hat Zeiträume untersucht, in denen die Produktion von Wind- und Solarstrom mindestens 10 Stunden lang unter 10% der installierten Leistung lag.
Okay, das klingt durchaus beträchtlich. Wie häufig kommen solche Phasen laut Uniper vor?
Laut den Berechnungen gab es in den vergangenen 10 Jahren 1435 solcher Dunkelflauten. Im Durchschnitt trat also etwa jeden dritten Tag eine Phase mit sehr geringer Wind- und Solarstromproduktion auf. Uniper sagt deshalb, Dunkelflauten sind kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Merkmal des deutschen Energiesystems.
Okay, und was bedeutet das für die Kraftwerksplanung?
Das Unternehmen argumentiert, dass Dunkelflauten bei der Planung neuer Infrastruktur stärker berücksichtigt werden müssen. Der Konzern hält konventionelle Kraftwerke auch langfristig für unverzichtbar und will sich an den Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke beteiligen. Diese Ausschreibung soll im Herbst beginnen.
Okay, und gibt es zu diesem Thema auch irgendwie eine andere Sicht?
Ja, in der Tat. Eine Studie des Wuppertal-Instituts im Auftrag von Greenpeace kommt zu einem anderen Ergebnis. Danach könnten Energieeffizienz, steuerbarer Stromverbrauch, Batteriespeicher und flexible Wärmeanwendungen viele Schwankungen ausgleichen. Greenpeace sagt deshalb, Deutschland braucht keine zusätzlichen Gaskraftwerke, sondern mehr Flexibilität im System.
Dann wenden wir uns als letztes noch dem Thema Regulierung zu. Die Reform der EU-Offenlegungsverordnung nimmt ja Formen an. Die Fondsbranche blickt aber skeptisch auf die neuen sogenannten SFDR-Regeln. Worum geht es bei der Reform?
Die SFDR regelt, welche Nachhaltigkeitsinformationen Finanzmarktteilnehmer zu ihren Produkten offenlegen müssen. Die bisherigen Artikel 8 und Artikel 9 Kategorien wurden von vielen Anlegern als ESG-Labels verstanden. Mit der neuen SFDR 2.0 soll das System klarer und verlässlicher werden.
Okay, das Thema hatten wir ja schon sehr häufig hier in diesem Podcast. Und es wäre natürlich zu begrüßen, wenn das System klarer und verlässlicher wird. Welche neuen Kategorien sind geplant?
Die bisherige Artikel 8, Artikel 9 Struktur soll durch drei neue Produktkategorien ersetzt werden. Sustainable, Transition und ESG Basics. Sustainable steht für Anlagen mit hoher Nachhaltigkeitsstandards. Transition umfasst Anlagen auf einem glaubwürdigen Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und ESG Basics soll Produkte mit ökologischen und sozialen Merkmalen erfassen, die grundlegende Standards erfüllen.
Okay, das klingt ja erstmal nicht unvernünftig. Warum ist die Fondsbranche denn so skeptisch?
Ja, die Branche befürchtet, dass die neuen Kategorien zu eng ausgelegt werden. Besonders die Kategorie ESG Basics könnte deutlich weniger Produkte umfassen als der heutige Artikel 8. Aus Sicht der Fondsindustrie könnte das erschweren, Kapital für die grüne Transformation zu mobilisieren.
Okay, dieses Thema durchläuft ja jetzt sozusagen verschiedene Prozesse. Unter anderem auch muss es durchs EU-Parlament. Was fordert das Europäische Parlament?
Der zuständige Berichterstatter schlägt mehr Transparenz und verbindliche Indikatoren für wesentliche nachteilige Auswirkungen vor. Für ESG Basics soll es zudem Mindestanforderungen geben, etwa den Ausschluss der 20% der Wertpapiere mit den schlechtesten Nachhaltigkeitsbewertungen im jeweiligen Anlageuniversum oder in der Benchmark.
Okay, und wie geht es jetzt weiter?
Im Juli könnte der Wirtschaftsausschuss des Parlaments über Änderungen beraten. Die Trilogverhandlungen zwischen Parlament, Rat und Kommission sollen voraussichtlich im September beginnen. Wegen der Komplexität der technischen Standards wird inzwischen damit gerechnet, dass die neue Verordnung erst 24 Monate nach der Verabschiedung in Kraft tritt.
Okay, da bleibt es dann also spannend. Vielen, vielen Dank, Wolf, für diesen Überblick über die spannenden Nachrichten aus dem Nachhaltigkeitsbereich.
Gerne.
Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Bevor ich aber schließe, noch ein kleiner Hinweis auf eine Veranstaltung, die in weniger als zwei Wochen stattfindet, und zwar am 23. Juni. Da findet der Bankentag der Börsenzeitung statt. Ganz, ganz spannend. Viele tolle Speaker und super zum Netzwerken. Schauen Sie einfach da mal vorbei und hören Sie in zwei Wochen in die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren rein. Da dann wieder mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und eine schöne Zeit.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.